Also nochmal zur Geldmenge. Das Grundlegende ist, dass wir uns interessieren deshalb für die Geldmenge, weil wir sagen, es gibt eine Empfindlichkeit des Systems bei der Sicherung der Preisstabilität, dann, wenn die Geldmenge und die Warenmenge, die damit gekauft werden kann, sich grob unterschiedlich bewegen. Ja? Ausgehend davon wird dann überlegt, okay, was muss man denn eigentlich im Blick behalten von der Geldmenge, damit man sehen kann, entwickelt sich das denn so in etwa parallel? Und das engt das Ganze dann schon mal ein. Und da hat man dann also zwei Grundkriterien, die hier erfüllt sein müssen, immer damit man etwas zur Geldmenge dazu zählt. Das ist auf der Folie 33 oben. Nämlich, erstens muss sich um eine Forderung von einer Nichtbank gegen eine Bank handeln, also Forderungen der Banken untereinander zählen nicht. Zu den Banken gehören eben verschiedenste Organisationen wie die Europäische Zentralbank, die Geschäftsbanken, zu denen auch die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken gehören, also Raiffeisen und sowas. Dann gehören auch dazu die Bausparkassen und es gehören auch dazu die Fondsgesellschaften, die solche Geldmarktfonds herausgeben. Das sind also diejenigen, die hier als Bank bezeichnet werden oder, wie es im englischen Sprachgebrauch heißt, Monetary Financial Institutions, abgekürzt MFI. Aber wir bleiben beim traditionellen deutschen Sprachgebrauch, der unterscheidet nur zwischen Bank und Nichtbank. Ja, Nichtbank sind dann demzufolge praktisch alle anderen deshalb, weil es beim Zentralstaat noch ein bisschen hakt. Der Zentralstaat, also für uns die Bundesrepublik Deutschland, die wird als neutral angesehen. Die bezeichnet man weder als Bank noch als Nichtbank. Grund ist, dass der Zentralstaat in ganz begrenztem Umfang selber Geld ausgeben kann, selber Geld vermehren kann, nicht so viel wie die Banken, aber auch nicht so wenig wie die Nichtbanken. Denn der Zentralstaat kann mit Genehmigung der Europäischen Zentralbank Münzen ausgeben. Er muss sich also die Menge und die Art der Münzen genehmigen lassen, aber dann kann er die ausgeben. Und deswegen sagt man, naja, das ist so weder Fisch noch Fleisch, das ist jetzt weder so, dass er gar kein Geld schaffen kann, wie die Nichtbanken, noch ist es so, dass er theoretisch unbegrenzt viel Geld schaffen kann, wie die Banken. Also nehmen wir den Zentralstaat in die Mitte rein und sagen, das ist ein Neutrum. Die anderen Einheiten, also zum Beispiel die Bundesländer, die gehören nicht zum Neutrum, sondern die gelten als Nichtbanken, weil die Bundesländer dürfen keine Münzen ausgeben und auch sonst kein Geld ausgeben. Also, die erste Anforderung ist bei dem, was wir da aufaddieren wollen, um dieses Gleichgewicht zu prüfen, das muss sich um eine Forderung von einer Nichtbank gegen eine Bank handeln. Deswegen ist es zum Beispiel von Interesse, ob Bargeld in dem Geldautomaten drin ist. Ob, wenn es da im Geldautomaten drin ist, dann gehört es noch der Bank und zählt damit nicht zur Geldmenge. Sobald es abgehoben wird von einer Privatperson zum Beispiel, ja von euch, dann zählt es sofort zur Geldmenge. Was wir auch wissen, soll es vielleicht auch hier dazu schreiben, mit Sitz im Eurogebiet. Also es interessieren uns nicht amerikanische Staatsbürger, britische Staatsbürger oder auch schwedische Staatsbürger, weil Schweden zwar zur Europäischen Union gehört, aber nicht den Euro hat. Die Bank, das ist überall. Ja? Machen wir das so. Ja? Also nicht nur begrenzt auf die Eurozone. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel die Jessica noch ein paar Dollarscheine rumliegen hat, dann hat sie mit diesen Dollarscheinen eine Forderung gegen die amerikanische Zentralbank. Und das würde zur Geldmenge gehören. Nicht nur Euroscheine, ja. Oder auch, was weiß ich, wenn die Nina ein Konto in der Schweiz hat, bei der Kantonsbank Zürich oder sowas, egal ob das auf Euro lautet oder auf Schweizer Franken, solange die Nina selber in Deutschland ansässig ist, wäre das Teil der Geldmenge. Gut, die zweite Generaleinschränkung, damit wir sagen, das zählen wir zu dem Stapel dazu, der da als Geldmenge betrachtet wird. Die zweite Generaleinschränkung ist die, es muss mit einiger Wahrscheinlichkeit für Güterkäufe verwendet werden, dieses Geld. Das ist zum Beispiel ein Kriterium, wenn wir uns mal überlegen, dass vielleicht irgendwann so Kryptowährungen kommen. Ja, die Europäische Zentralbank überlegt zum Beispiel, ob sie einen digitalen Euro schaffen soll. Also eine Kryptowährung, die dann auch Euro heißt. Wenn die so einen digitalen Euro schaffen und es ist davon auszugehen, dass das nicht ein reines Spekulationsobjekt ist, sondern dass es auch für Käufe verwendet wird, dann muss das auch reingezählt werden in die Geldmenge. Ja, solange das wie beim Bitcoin mehr ein Spekulationsobjekt ist und dann vielleicht noch von irgendwelchen mafiosen Typen verwendet wird für Abwicklung von Geldgeschäften in Anonymität, braucht man das nicht unbedingt reinzählen, Bitcoin-Bestände. Ja, dafür fehlt einfach die Bedeutung im Warenhandel. Aber sollte sich das mal verbreiten, was man für theoretisch möglich gehalten hat, zum Beispiel bei der Libra, die Facebook schaffen wollte als internationale Kryptowährung, dann müsste man unter Umständen in Betracht ziehen, das mit einzubeziehen. Also diese beiden Generaleinschränkungen haben wir. Erstens, es muss eine Forderung von einer Nichtbank gegen eine Bank sein. Zweitens, es muss eine Forderung sein, die voraussichtlich für Güterkäufe verwendet wird. Jetzt, wenn wir da nochmal reinschauen in diese Liste, dann sehen wir hier so Abgrenzungen. Ja, wir sehen, bis 2 Jahre zählen die Festgelder zur Geldmenge dazu, zumindest zu M2 und M3. Ab 2 Jahren zählen sie nicht mehr dazu. Und jetzt wissen wir, warum das so ist, nämlich weil man da davon ausgeht, dass bei Laufzeiten länger als 2 Jahren keine Idee besteht zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses, wofür man das dann verwenden wird, das Geld, wenn es denn mal fällig ist. Und deswegen sagt man, das zählen wir dann nicht rein in diesen Geldstapel, den wir M3 nennen. Woher kommt überhaupt dieses M? Kann man sagen, von einer Menge Geld. Genauer gesagt kommt es aus dem Englischen, nämlich Monetary Aggregate, also ein zusammengefasster Stapel verschiedener Geldarten. So, und ihr seht, das Ähnliches haben wir hier bei Sparbüchern mit einer verlängerten Kündigungsfrist. Da ist ein Teil drin in der Geldmenge, weil man sagt, na, das kann man schon mal verwenden für Güterkäufe. Und ein Teil ist nicht drin, weil man sagt, na, das dauert zu lang. Das ist nicht der Zeithorizont, den jemand macht, der mit dem Geld was kaufen will. So, und dann können wir noch sehen, auch diese Funktion 1, Forderung einer Nichtbank gegen eine Bank, ist hier immer wieder anzutreffen. Nämlich, wir haben es hier zum Beispiel nur zu tun mit Bankschuldverschreibungen. Ja, es gibt zum Beispiel solche Schuldverschreibungen, die ausgegeben werden vom Freistaat Bayern, zählen nicht hier rein, wo also der Freistaat Bayern sich Geld leiht oder so jemand. Ja. Dann haben wir auch übrigens Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, zählen nicht hier rein, weil die ja neutral ist. Und dann gibt es Schuldverschreibungen von BMW, die zählen im Normalfall auch nicht da rein. Es sei denn, dass die Schuldverschreibungen ausgegeben werden von einer Bank, die BMW gehört. Da gibt es eine BMW Finance BV in den Niederlanden. Wenn die solche Schuldverschreibungen ausgeht, die hat eine Banklizenz, diese BMW Finance, dann zählt das hier rein. Also Schuldner muss die Bank sein. Geldgeber ist eine Nichtbank. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Deutsche Bank in Frankfurt solche Schuldverschreibungen von BMW Finance BV kaufen würde, dann würden die dann nicht reinzählen, weil den Anspruch auf Rückzahlung, den diese Schuldverschreibung darstellt, den hätte in dem Fall eine Bank, dann wäre es eine Forderung von Bank gegen Bank und nicht eine Forderung, wie es hier deklariert ist, von Nichtbank gegen Bank. Ja, genauso nochmal zur Wiederholung, Bargeld zählt nur dann hier rein, wenn es in den Taschen von Nichtbanken ist und nicht dann, wenn es in den Tresoren der Banken liegt. So. Sprachlich wichtig immer bei der Beantwortung von Aufgaben zu diesem Thema Geldmengen ist, darauf zu achten, dass ich nicht Dinge doppelt zähle. Ja, dass ich nicht sage, in M3 ist alles drin von M2 plus alles von M1, ja, weil dann hätte ich die beiden Sachen Bargeld und Sichteinlagen doppelt reingezählt. Also da bitte von der Formulierung her aufpassen. So, gibt es bis hierher noch irgendwelche Nachfragen, speziell auch zu diesen Begrifflichkeiten, die hier da sind, Festgeld oder Termineinlagen, wie sie auch heißen, Spareinlagen, Repo-Geschäfte, Geldmarkt, Geldmarktpapiere, Schuldverschreibungen, Restlaufzeit. Gibt es zu diesen Begrifflichkeiten irgendwelche Nachfragen?
Vielleicht nochmal ganz kurz in einem Satz, was Schuldverschreibungen war. Wir hatten es zwar schon mal durchgesprochen, aber ich weiß es gerade
nicht. Eine Schuldverschreibung ist ein Kredit, der gehandelt werden kann. Das heißt, derjenige, der ursprünglich diesen Kredit gegeben hat, kann das Geld wiederbekommen, ohne dass der Kredit aufgekündigt wird, indem er ihn einfach weiterverkauft an jemand anderen, der dann das Geld gibt. Weitere Fragen? Nicht der Fall. Okay. Gut, dann brauche ich hier die Definitionsliste auch nicht durchgehen. Hier nur nochmal zur Erinnerung, die Zusammensetzung ist nicht immer gleich. Ja? Und deswegen macht es auch durchaus Sinn, dass man sich drei verschiedene Geldmengen anschaut als unterschiedliche Warnelemente. Dass ich hier dieses Geldkapital in grün gekennzeichnet habe, das ist übrigens auch nicht vollständig, ja, alles was noch irgendwie Forderungen zwischen Nichtbank und Bank wäre und nicht in der Liste drin ist, würde auch zum Geldkapital gehören. Aber das Grün heißt, mach mir keine Gedanken drüber aus Zentralbanksicht. Ja? Zentralbank macht sich nur Gedanken über diese blauen Sachen hier. Und deshalb werden eben hier drei Kolonnen geführt, Monetary Aggregate 1 bis 3, weil wir feststellen, dass deren Zusammensetzung immer wieder schwanken kann. Und ich habe gesagt, das ist so wie, hier sieht man, Kind läuft draußen rum und es gibt einen Brunnen. Hier sieht man, Kind steuert direkt auf Brunnen zu und guckt über den Rand. Und hier hört man schon das Platsch, weil das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das sind also diese drei Warnstufen. Und deswegen muss man hier, oder deswegen macht es Sinn, dass man hier diese drei verschiedenen hat. So, als nächstes beschäftigen wir uns mit etwas, das läuft in der Rubrik, haben wir in VWL auch etwas Nützliches für das Leben gelernt. Und damit ihr da Ja sagen könnt, habe ich unter anderem die folgende Rubrik drin. Aber vorher noch eines, weil gerade das in den Nachrichten kursiert ist. Ja. Nachrichten ist kursiert, wir haben in Deutschland eine Inflationsrate von 3,8%. Und das wird dann immer gegenübergestellt dem, dass die Europäische Zentralbank sagt, wir wollen nicht mehr als 2% Inflation. Und jetzt ist die Frage, muss die Sirene angehen, tatütata, ja, Kind schaut schon über den Brunnenrand rüber oder sowas, oder nicht? Das ist im Moment nicht so. Denn ihr müsst euch überlegen, wir haben jetzt den August, wir haben die Inflationszahlen für Juli demzufolge uns angeschaut. Und der Juli 2021 ist verglichen worden mit dem Juli 2020. Der Juli 2020 hat aber ein paar Besonderheiten. Nämlich, dass hier die Mehrwertsteuer abgesenkt wurde im Bereich des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von normalerweise 7% wurde das abgesenkt auf 5% vielfach. Und im Bereich des regulären Mehrwertsteuersatzes von 19% wurde es abgesenkt auf 16%. Diese Absenkung ist rückgängig gemacht worden zum 1. Januar 2021. So, wenn wir jetzt den Juli 2021 anschauen, dann haben wir hier also das erste Mal die Situation, dass ein Monat mit rückgängig gemachter Mehrwertsteuersenkung verglichen wird mit einem Monat, in dem die Mehrwertsteuersenkung galt. Ja, wenn ich da alle Preise im Prinzip erst einmal in diesem Monat mit Mehrwertsteuersenkung um 2-3% ermäßigt habe, dann ist klar, wenn ich das mit einem Monat vergleiche, in dem das nicht mehr gilt, dass dann halt die Differenz entsprechend größer ist. Das ist aber ein Einmaleffekt und nicht eine immer weiter fortschreitende Erhöhung. Deswegen muss da jetzt nicht die große Sirene angehen und sagen, lalülala, jetzt müssen wir aber dringend was machen gegen die Inflationsexplosion oder sowas, ja, sondern da kann man auch relativ entspannt sich zurücklehnen und schauen, wie viel ist denn von diesen 3,8% zurückzuführen auf diesen Mehrwertsteuereffekt und wie viel geht über den Mehrwertsteuereffekt hinaus, zum Beispiel im Energiebereich oder so etwas, ja. Und dann kommt man da zu etwas beruhigenderen Zahlen. Und das Zweite ist natürlich, was wir auch nie vergessen dürfen, wir leben in Deutschland, ist klar, ja, wir schauen auch gerne auf unseren Nabel, weil er so schön ist und da sehen wir dann immer das Deutschlandzeichen. Aber die Europäische Zentralbank ist ja, wie es der Name schon nahelegt, irgendwie nicht nur für Deutschland zuständig, sondern für das komplette Eurogebiet. Und deswegen darf man da nicht immer nur auf die deutschen Inflationsraten schauen, sondern man muss auf die Inflationsraten der Eurozone schauen. Und die sind nicht um 3,8% gestiegen. Ja, also so bedeutend ist dann Deutschland auch nicht, ja, auch wenn wir ja, knapp ein Viertel der Wirtschaftsleistung der Eurozone ausmachen. Also erstmal so viel zur Beruhigung angesichts der aktuellen Nachrichtenlage, bevor mir da noch jemand ein Herz flattern kriegt von euch oder sowas. Ja, keine Panik, euer Geld wird noch nicht vernichtet. Das machen wir anders. So. Jetzt aber zu diesem Exkurs Zinsrendite Schuldverschreibung. Zwei Ziele verfolge ich damit. Das erste, ihr sollt nochmal etwas begriffssicherer werden, so wie die Franziska vorher schon mal nachgefragt hat, was ist denn jetzt eigentlich so eine blöde Schuldverschreibung? Zweitens, ihr sollt wissen, wie bestimmte Börsenmechanismen funktionieren, damit ihr, wenn ihr Nachrichten hört über Geschehen an der Börse, die besser verstehen könnt. Das wird euch betreffen, später mal, wenn ihr selber Geld anlegt. Kann euch vielleicht vorher schon betreffen, wenn euer Unternehmen Geld anlegt oder wenn euer Unternehmen überlegt, ob sie eine Schuldverschreibung begeben soll. Das kann insbesondere bei Kommunen der Fall sein, dass die sich unter Umständen Geld besorgen via solche Schuldverschreibungen. wenn das ein Großprojekt ist, was weiß ich, Neubau, Messegelände oder sowas, ja, für eine Messebaugesellschaft oder Veranstaltungsagentur, da glaube ich nicht, dass die in einer Größenordnung sind, in der sie tatsächlich eine Schuldverschreibung begeben werden. Ja, das ist dann eher die Frage für euch privat, kaufe ich mir sowas oder kaufe ich mir es nicht. Und dann wollen wir nochmal analysieren, was steckt eigentlich hinter einem Zinssatz. Und zwar deshalb, weil wir wissen wollen, ist denn, wenn uns jetzt irgendein Zinssatz genannt wird, ist das überhaupt ein Geschäft für uns? Ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Charlotte sagen würde, Charlotte, du, ich habe da für dich ein Geschäft, ein tolles, ja, der Meier Lucky in Hinterhugel-Hapfing, der tat Geld brauchen für den Bau von seiner Halle, weißt schon, und der tat da jetzt da 6% Zinsen zahlen. Dann sagt die Charlotte, ja, du, ich habe gerade erst nachgeschaut in meinem lokalen Zeitung, Straubinger Tagblatt oder sowas, ja, und da habe ich festgestellt, das sagt Bundesanleihen minus 0,5%, der Meier Lucky zahlt 6,5% mehr, das ist ja super. Wir wollen wissen, ob das wirklich super ist. Ja, was da dahinter stecken kann. So ein bisschen den Schleier wegziehen. So. Das ist also das, was wir in diesem Kapitel machen werden. Exkurs deshalb, weil es ja abseits dessen liegt, was ihr regulär lernen sollt. Aber ich bin schon so frei, ganz einfach deshalb, weil ohne den Tritt in den Hintern das immer so schlecht funktioniert bei euch im Lernen fürs Leben. Bin schon so frei, dass ich sage, das kann ich auch mal in der Prüfung abfragen. Ja. So, also nochmal Wesen der Schuldverschreibung. Es handelt sich um einen Kredit. Es gibt einen Kreditnehmer, der dann, wenn die Schuldverschreibung ausgegeben ist, der Schuldner ist. Und der besorgt sich die Kohle. Das nennt man, er begibt die Schuldverschreibung. Also das ist sowas wie einen Schuldschein ausstellen. Ich schulde dir Geld. Ja, damit der überhaupt einen Kredit nehmen kann, braucht es auch einen Kreditgeber. Den nennt man dann Gläubiger auch, weil der glaubt, dass er sein Geld wiederbekommt. Hehehe. Der erwirbt den Schuldschein zu vereinbarten Bedingungen. Zu diesen Bedingungen, die meisten davon sind auf dem Schuldschein für die Dauer des Kreditverhältnisses festgelegt. Nämlich ein Zinssatz, ein Betrag, der erhalten wird, zunächst einmal vom Schuldner, wenn er das Geld vom Gläubiger bekommt, und später dann, der wieder in die andere Richtung gehen soll, wenn der Schuldner seinen Kredit zurückzahlt. Dann steht typischerweise drin, an welchen Tagen während der Laufzeit dieses Kredites Zinsen zu zahlen sind auf den Kredit und auch, wann der Kredit zurückgezahlt werden soll. Bei manchen solchen Sachen steht dann auch drin, wie sieht das aus? Kann der Schuldner den Kredit vorzeitig zurückzahlen, indem er den Kredit kündigt? Das gibt es manchmal. Und durch die Art der Beschreibung, wie der Gläubiger erwähnt ist, wird dann auch oft deutlich, kann ein Gläubiger diesen Schuldschein an jemand anderen verkaufen? Das gibt es in Einzelfällen. Das ist eine Situation, wo man das nicht verkaufen kann, so einen Schuldschein. Aber im Regelfall ist es frei verkäuflich. Das macht typischerweise das Wesen aus von so einem Schuldschein, ja? Den wir dann eine Schuldverschreibung nennen.
Ist es dann bei der Kündigung jetzt nicht auch so gemeint, dass wenn man dann kündigt, dass man dann nicht nur den Betrag zurückzahlt, sondern auch weniger Zinsen zahlen müsste? Oder müsste man dann auch die Zinsen schon mal vorzahlen, sozusagen für den Zeitraum, wo man dann ja eigentlich nicht mehr in Anspruch nimmt? Weil sonst wäre er ja Schmarrn, also wenn man ist ein Vorteil sozusagen.
Sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass deine Eltern schon mal einen Baufinanzierungskredit vorzeitig zurückzahlen wollten, weil die Zinsen gesunken sind. Die Konditionen, die dann gelten, wenn die Rückzahlung kommt, die werden im Vorhinein vereinbart. Es kann sein, dass der Gläubiger dann ein bisschen mehr bezahlen muss, als er Geld erhalten hat. Aber typischerweise ist es so, dass er tatsächlich nur den Rückzahlungsbetrag zahlt und die Zinsen bis zu diesem Stichtag. Deswegen ist es immer wichtig, dass derjenige, der ihm das Geld gibt, dass der sich vergewissert, zu welchen Bedingungen kann gekündigt werden. Ja, weil sonst kriegt er plötzlich die Kündigung ins Haus und die Rückzahlung, dann hat er zwar sein Geld wieder, aber er hat vielleicht gerechnet damit, dass er über mehrere Jahre noch eine lukrative Geldanlage hat und die hat er plötzlich nicht mehr. Und da muss man sich dann eben überlegen, wenn so eine Kündigungsmöglichkeit besteht für den Schuldner, ob dann der Zinssatz attraktiv genug ist, um diese Anleihe zu zeichnen. Typischerweise, wenn der Schuldner diese Anleihe kündigen kann, dann muss er immer einen Tick mehr Zins bezahlen, als wenn er sie nicht kündigen kann. Ja, für die Laufzeit, in der der Kredit noch nicht gekündigt ist, muss er dann immer ein bisschen mehr bezahlen. Das muss man sich halt überlegen, ganz nüchtern, wie lang ist die Laufzeit bis zur ersten Kündigungsmöglichkeit, wie gut ist dieses Zinsangebot, das ich in der Laufzeit habe, reicht mir das aus, um dieses Risiko, dass das vorzeitig gekündigt wird, einzugehen. Gut, warum macht man überhaupt solche komischen Anleihen? Warum geht man nicht einfach zur Bank und sagt, gib mir einen Kredit? Der erste Punkt ist der, Banken dürfen nicht beliebig viel Kredit an einen einzelnen Kunden geben. Da gibt es bestimmte Limitierungen, dass nur ein bestimmter Prozentsatz des Eigenkapitalbetrages, den eine Bank hat, an einen bestimmten Kunden gegeben werden darf, beziehungsweise an eine Kundengruppe. Ja, und dann muss die Bank intern immer aufaddieren, wie viel Geld haben wir an diese Unternehmensgruppe gegeben schon. Das können durchaus verschiedene Unternehmen sein, aber wenn dahinter eine kontrollierende Person steht oder ein kontrollierendes Unternehmen, dann muss das immer alles aufaddiert werden. Und dann kann es sein, dass eben die Banken da an eine Grenze kommen und sagen, Entschuldigung, aber in der Größenordnung können wir euch keinen Kredit geben. Das wäre so ein Grund. Das nächste ist, das Ausgeben einer solchen Schuldverschreibung bedeutet einen ziemlichen Zusatzaufwand gegenüber dem normalen Kreditvereinbau. Der rentiert sich nur, dieser Zusatzaufwand, wenn ich dafür niedrigere Zinsen kriege beim Kredit. Dieser Zinsabstand ist aber nicht besonders groß, um den ich es günstiger kriege. Das heißt, ich muss eine riesige Menge Geld aufnehmen, weil der Aufwand, der ist ziemlich gleich groß, ob ich eine kleine Anleihe mache oder eine große Anleihe, habe ich ziemlich den gleichen Aufwand. Und damit sich das rentiert, dass ich diesen hohen Aufwand tätige, deshalb muss ich hier ein bisschen günstiger das Geld einkaufen können, als wenn ich einen Kredit aufnehme. Also die Fixkostendegression ausnutzen, wie ihr das im Fachchinesisch nennen würdet. Und da sind wir dann natürlich auch bei dem Grund, warum das jetzt für mittelständische Unternehmen der etwas kleineren Sorte überhaupt nicht in Frage kommt, so etwas zu machen, weil die nicht 100 Millionen Euro am Stück brauchen, ja, wo du dann eben deine Fixkosten verteilen kannst vernünftig. Wenn die da bloß, was weiß ich, Anführungszeichen bloß, ja, wir sind das noch nicht so ganz gewohnt, aber wenn die bloß 5 oder 10 Millionen Euro brauchen, da rentiert sich das noch nicht, so eine Schuldverschreibung zu machen, weil der Abstand zwischen dem Kreditzins normal und dem Schuldverschreibungszins zu klein ist, um diese Fixkosten aufzufangen. Ja, dann gibt es noch einen Punkt, oder hatte ich eigentlich schon angesprochen, ja, die Banken wollen und müssen das Risiko streuen, also sie können nicht alle jetzt was weiß ich, wenn die Nina jetzt zur Raiffeisenbank hinter Hugel Hapfing geht und sagt, du gib mir mal 100 Millionen Kredit, ja, dann macht der Raiffeisenbanker bumm und dann haut es ihn aus Kreuz und dann sagt er, das kann ich nicht, ja. Das ist kein Schand, ja, bei dem Raiffeisenbanker, aber der wird dann sagen, du Nina, ich schaue mal, wie das aussieht mit unserer deutschen Genossenschaftszentralbank, wie weit die gehen kann. Und Nina, wahrscheinlich wird es da so sein, dass du auch da die 100 Millionen nicht von einem kriegen kannst, aber wir machen ein Konsortium, wo mehrere Banken zusammenarbeiten und dann können wir dir diesen Kredit zusammengeben. Ja? Und dann hast du vielleicht die Deutsche Bank und die Commerzbank dabei und noch irgendwelche, ja, die dann zusammen diese 100 Millionen Kredit geben. Oder die Alternative ist, du machst eine Schuldverschreibung und sagst, mei, dann kaufen halt die Chiara, die Jessica und die Marin auch was von diesem Kredit und nicht bloß die Banken. Ja? Also als Volksbeglückung. Und der Punkt, der es eben für viele interessant macht, so eine Schuldverschreibung zu erwerben und auch dazu führt, dass das dann einen Zacken günstiger ist, das Ganze, wenn du einen Kreditvertrag unterschreibst und sagst, ich bin der Kreditgeber für den, dann bist du da ziemlich gebunden und musst wirklich die ganze Zeit dann auch den Kredit bereitstellen. Da gibt es zwar Möglichkeiten, sowas zu verkaufen, aber das wird immer komplizierter. Und wenn ihr euch jetzt einmal fragt, ja, die Marin oder die Marina oder der Leopold, wenn ihr euch jetzt einmal fragt, ich will Zinsen verdienen, und ich kriege mehr Zinsen, wenn ich das Geld lang verleihe, also verleihe ich es vielleicht für 10 Jahre, aber wie ist denn das jetzt? Bin ich mir sicher, dass ich die 10 Jahre lang dieses Geld nicht wieder brauche? Dann wird es ja vielleicht zu dem Schluss kommen, also ganz sicher bin ich mir da nicht, ja? Und dann ist dir das durchaus recht, wenn du eben so eine Möglichkeit hast, dieses Geld zinsbringend anzulegen, aber auch die Möglichkeit hast, diese Anlage zu beenden. Und zu sagen, jetzt brauche ich das Geld, jetzt verkaufe ich das Zeug. Ja? Deswegen also diese Attraktivität der Schuldverschreibungen, obwohl man das grundsätzlich auch mit einem Kredit regeln könnte. Das eine macht es halt attraktiv für den Schuldner, nämlich niedrigere Zinsen, und das andere macht es attraktiv für den Geldgeber, nämlich ich kann mein Risiko streuen und ich habe die Möglichkeit, die Forderung weiter zu verkaufen. Ja, der Schuldner freut sich über niedrigere Zinsen, die Gläubiger freuen sich über Risikostreuung, ich muss nicht allein das Risiko tragen und ich habe die Möglichkeit, das weiter zu verkaufen. Also das, was man immer anstrebt im Business, diese Win-Win-Situation, wie es so schön heißt, im Business Speak. So, das ist also der Grund, warum es die Schuldverschreibung gibt. Was das eigentlich ist, wissen wir jetzt. Wer auf den beiden Seiten von so einer Schuldverschreibung sitzt, wissen wir und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir einen Unterschied lernen, der deshalb schwierig ist zu lernen, weil wir immer meinen, es sei dasselbe. Nämlich den Unterschied zwischen Zins und Rendite. Da, wenn jetzt die Sarah zum Beispiel Festgeld gemacht hat oder Sparbuch oder sowas, ja, dann hat es da geheißen, ja, du kriegst den und den Zins und dann ist das ausgerechnet worden, Betrag mal den Zins ist das und das und das hast du gut geschrieben gekriegt. Und dann hast du sagen können, okay, der Zins ist jetzt eigentlich also ziemlich meine Rendite. Aber das Problem ist, dass die Rendite sich eigentlich immer wieder verändert. Oder sollte man vielleicht sagen, der Marktzins verändert sich. Ihr müsst euch das so vorstellen, ja? Zu dem Zeitpunkt, wo der Schuldner sagt, ich gebe jetzt so eine Schuldverschreibung aus, da wird er da auf das Papier draufgeschrieben, wie viel Zinssatz es da drauf geben soll. So. Und jetzt ist es aber so, dass der Preis für Geld, und das ist ja jetzt der Zinssatz, dass der Preis für Geld sich jeden Tag durch Angebot und Nachfrage verändert. Jetzt sehe ich gerade, da ist was im Chat drin. Ah, E-Mail-Adresse. Okay, schreibe ich euch schnell rein. Was haben wir denn? Glaube ich zumindest, oder? Was frage ich denn da im Moment ab? Mal schnell schauen. Ah ne, Moment. Also die E-Mail-Adresse lautet mke@belsinger.de. Steht im Chat jetzt drin. Gut, aber das wolltet ihr nicht wissen. Dann machen wir das mal wieder weg. Wenn wir uns überlegen, 10 Jahre ist eine lange Zeit, kann es sein, dass da Angebot und Nachfrage nach Geld 10 Jahre lang immer im gleichen Verhältnis stehen? Kara, was würdest du sagen? Dort hat er da total recht geben. Ja, also, das ist nicht 10 Jahre lang in immer dem gleichen Verhältnis. Das heißt, eigentlich muss sich dann der Preis für Geld verändern. Er muss mal runtergehen, muss mal raufgehen und so weiter und so fort. Sind wir da soweit alle einer Meinung oder muss ich dazu irgendwas erklären, dass der Preis für Geld sich immer wieder ändert? Sie jetzt im Moment... Okay, Marie. Also, wir nehmen jetzt einfach mal uns zwei her. Marie, du und ich, wir dealen. Ja? Ich komme zu dir, Marie, und sage, könntest du mir einen Kredit geben? Ich schaue etwas lädiert aus, ja, schon sehr kreditbenötigend. Du denkst dir, das sieht so aus, als würde der nicht besonders viel Kredit von anderen bekommen. Würdest du dann sagen, Marie, das muss ich jetzt besonders billig machen für den oder das muss ich eher teuer machen?
Eher billig.
Oh, Marie, du wirst doch BWLerin werden. Also mit MKI und allem, ja, aber BWLerin. Wenn der Ware knapp ist, geht dann der Preis nach oder runter? Da, dann erst recht, da kommen wir noch dazu, ja, dass du also von einem Grattler wie mir extra viel verlangen musst, da kommen wir noch dazu. Aber jetzt grundsätzlich mal, wenn eine Ware knapp ist, ja, ich weiß nicht, Marie, in was für einem Laden arbeitest du?
Bei der
Messe Ravensburg, okay. Wenn euch jetzt die Stände schon bald ausgehen für eure nächste Oberschwabenmesse oder wie auch immer, ja, und ihr habt es aber nur eigentlich, wenn ihr jetzt mal so durchschaut, bevor ihr die dann endgültig vergebt, habt ihr eine Warteliste von 500 Leuten. Was plant ihr dann? Plant ihr dann im nächsten Jahr die Messestandgebühr zu erhöhen oder sagt ihr, mei, die armen Leute, die brauchen sie alle billiger?
Ja, dann würde ich das Geld
erfüllen. Geil? Ah, jetzt kommen wir allmählich in den richtigen Mindset rein. Also, wenn die Ware knapp ist, geht der Preis rauf. So, habt ihr das schon mal überlegt, dass die Leute eher so das Geld festhalten oder dass sie sagen, ah, das Geld sitzt jetzt ziemlich locker, jetzt hauen wir es raus? Sarah, hast du was schon mal erlebt?
Ja.
Ja, du bist zwar nicht die Sarah, aber es macht nichts, die ist wahrscheinlich schon eingeschlafen vor dem Bildschirm. Also das hast du erlebt, dieses Unterschiedliche. Das heißt, es kann unterschiedlich viel Angebot an Geld geben. So, jetzt wir haben jetzt die Situation gehabt vorher, dass du sagst, oh, der braucht Geld, hat aber wenig Chancen, welches zu kriegen, hast du gesagt, da erhöhen wir den Preis. Jetzt stellen wir uns genau die andere Situation vor. Ich komme wieder zu dir, Marie, und brauche wieder Geld. Du hast aber schon gehört, die Ronja hat gesagt, du, ich habe im Moment so viel Geld zum Anlegen, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Ja, kennst du noch irgendwelche vernünftigen Geldanlagen? Dann kam die Franziska zu dir und hat das Gleiche gesagt und die Chiara auch. Ja. Dann denkst du, scheiße, im Moment scheint jeder auf der Suche nach billigen Anlagemöglichkeiten zu sein. Wie reagierst du jetzt? Wirst du dann versuchen, den Zinssatz nach oben zu treiben oder bist eher geneigt, dann vielleicht auch ein bisschen günstiger das zu machen, den Kredit, Marie, damit du das bekommst? Oder damit du dein Geld platzieren kannst, damit du dein Geld anlegen kannst?
Ja, billig.
Genau. Also wir sind jetzt ja völlig auf einer Welle, also Betriebswirte sozusagen. Ich hoffe, ihr schmeißt mich nicht gleich über Bord als Volkswirt. Wenn das Angebot an Geld sich verknappt, also immer gleiche Nachfrage, ja, und jetzt haben wir für die Nachfrage mal ein knappes Angebot, dann steigt der Preis, und mal haben wir ein reichliches Angebot, dann fällt der Preis. Da sind wir alle beieinander, oder? Soweit. Marie, soweit durch? Dabei?
Ja, das passt.
Okay, gut. Das ist also die Situation, die sich auf dem Markt abspielt. Und zwar an jedem einzelnen Tag. Da wird immer gecheckt, wie groß ist die Nachfrage, wie groß ist das Angebot. Und beides kann schwanken. Ja, auch die Nachfrage kann schwanken. Und dann wird irgendein Zinssatz gesucht, zu dem sich das so halbwegs zueinander findet. So, und jetzt haben wir aber ein Problem. Auf der Schuldverschreibung steht ja schon ein fester Zinssatz drauf. Können wir dann sicher sein, dass dieser feste Zinssatz, der auf der Schuldverschreibung draufsteht, dass der den Zinssatz entspricht, der jeden Tag neu auf dem Markt ausgehandelt wird? Jasmin, was meinst du? Ja, wir haben vorhin gesagt, dieser Zins auf dem Markt, der wird jeden Tag neu ausgehandelt aufgrund von Angebot und Nachfrage. Soweit okay, oder?
Ja.
Und jetzt haben wir auf der anderen Seite unsere Schuldverschreibung, auf der draufsteht ein Zinssatz, der während der gesamten Laufzeit gleich ist. Und jetzt ist meine Frage an dich, Jasmin, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zinssatz, der auf der Schuldverschreibung draufsteht, der gleiche ist wie der Marktzins an jedem beliebigen Tag während der Laufzeit?
Ja, sehr gering.
Bingo. Die Wahrscheinlichkeit ist überragend groß, dass es eine Abweichung gibt zwischen dem Marktzinssatz und dem Schuldscheinzinssatz. Seid ihr bis hierher dabei oder gibt es irgendwie Verständnisschwierigkeiten? Elisabeth, du kratzt dir die Stirn?
Bei mir ist es wie immer, dass ich mir danach wieder angucken muss, weil ich echt nicht bloß der Ahnung davon habe, aber wird schon.
Hat jemand eine Frage, die er formulieren kann an mich? Ich versuche es nochmal klar zu machen, wir müssen eben zwei Sachen unterscheiden. Einmal den sich täglich aufgrund von unterschiedlichen Angebot und Nachfrage ändernden Marktzins und einmal den betont feststehenden Zinssatz für unsere Schuldverschreibung. Die müssen wir uns auseinanderhalten. Ja? So, und jetzt hat Nadine und Elisabeth, jetzt frage ich euch zwei. Also die Göbel Nadine, weil wir haben ja zwei, glaube ich, oder? Habe ich es verwechselt? Entschuldigung, aber Nadine, du bist jetzt fällig einfach. Und zwar, wenn du jetzt die Alternative hast, du kaufst von der Marie eine Schuldverschreibung ab, die die schon von früher hat, mit 6%, oder du kannst von der Cara eine neue Schuldverschreibung bekommen mit 6,25% der gleichen restlichen Laufzeit. Was ist da im ersten Moment attraktiver?
Ich glaube, ich würde Cara ihren...
Sehr gut. Euer Kapitalistenherz schlägt am rechten Fleck. Elisabeth, wenn jetzt du hörst, die Zentralbank, EZB, senkt die Zinsen und die Marie bietet dir ihre Schuldverschreibung von 6% an zu den Bedingungen von gestern. Ja, Zentralbank senkt die Zinsen ab morgen oder was? Würdest du dann sagen, noch schnell zuschlagen oder oh, ist mir doch wurscht, Kaffee auch übermorgen? Nicht die schlechteste Antwort, weil dann weiß man, da muss man nochmal nachfallen. Überlegt euch mal eine Bank, seid mal kurz eine Bank, ja, zieht euren blauen Anzug an, Krawatte oder so. Nein, für die Damen haben wir nicht Krawatte, aber irgendwie, was weiß ich, die Bankpumps oder sowas, ja, als Kampfanzug. Ihr seid mal kurz die Bank. Und jetzt hört ihr, oh, lausche auf, es hört sich so an, als würde die Zentralbank die Zinsen senken, zu denen wir Geschäftsbanken uns bei der Zentralbank Geld leihen können. Soweit verstanden, Elisabeth? Du bist eine Geschäftsbank und du kannst dir Geld leihen bei der Zentralbank. Und die Zentralbank kündigt an oder lässt durchblicken, dass sie die nächsten Zinsen senken wird, zu denen du dir das Geld leihen kannst. Würdest du dann sagen, auf Biegen und Brechen leihe ich mir jetzt noch das Geld oder ich warte ein bisschen, bis die Zinsen runtergegangen sind?
Ich würde glaube, ein bisschen warten, bis die Zinsen runtergegangen sind.
Sehr gut. So. Das heißt, wir versuchen immer, Gelegenheiten auszunutzen, die für uns positiv sind. So, Elisabeth, jetzt setze ich dich in die andere Position. Jetzt willst du Geld anlegen. Das heißt, für dich ist interessant ein möglichst hoher Zinssatz. Und jetzt hast du von der Marie eben dieses Angebot, 6% zu kriegen. Und alternativ hörst du, die Zentralbank wird die Zinsen senken, das heißt, die Geschäftsbanken können Kredite billiger einkaufen, das heißt, die müssen auch nicht mehr so viel Zinsen zahlen an die anderen, die ihnen Geld geben. Ist es dann genauso interessant oder kann ich dann einfach da sitzen als Geldanleger, als Großkapitalistin wie du, Elisabeth? Kann ich dann einfach da sitzen und sagen, war es mir wurscht, wenn die Zinsen nach unten gehen? Oder bin ich dann eher so auf den Sprung, dass ich sage, nee, lass uns jetzt zuschlagen, solange ich von der Marie noch die 6% kriege?
Ich würde jetzt mal ja sagen, also das Letztere.
Das Letztere. Eine extrem gute kapitalistische Antwort. Ja? Wir schlagen zu, solange die Zinsen noch hoch sind. Wäre also unsere Idee, bevor wir unser Geld zu niedrigeren Zinsen anlegen müssen. So.
Weil es hat doch geheißen, dass das eine Schuldverschreibung oder so ist, das mit diesen 6%, dann ist mir doch wurscht, dass in Zukunft der Zins runtergeht, weil der Zins von der Schuldverschreibung ist ja gleich.
Das hast du grundsätzlich schon richtig gesehen, weil ich auch noch nicht alle Karten aufgeblättert habe. Das nächste ist nämlich, dass wir uns überlegen müssen, ist es vernünftig für die Marie ihre Schuldverschreibung zu verkaufen, wenn sie weiß, dass die Zinsen runtergehen, oder kann sie mehr Geld bekommen, nachdem das runtergegangen ist? Das ist das, was wir uns als nächstes überlegen müssen. Ja, bis jetzt geht es mir eigentlich nur darum, dass ihr diesen Mechanismus versteht, dass die Zinsen auf einer Schuldverschreibung und die Zinsen auf dem Markt, dass die auseinandergehen können. Ja, und dann müssen wir uns als nächstes überlegen, welche Auswirkungen hat dieses Auseinandergehen auf den Wert der Schuldverschreibung? Kann die dadurch wertvoller oder wertloser werden, dadurch, dass es auseinandergeht? Ja, können wir gleich mal miteinander klären, wir zwei. Wenn jetzt die Marien eine Schuldverschreibung hat mit 6% Zinsen und auf dem Markt gibt es nur noch 5%, ist dann Maries Schuldverschreibung wertvoller als das, was sie auf dem Markt kriegen kann, oder wertloser?
Ja, wertvoller.
Genau. Umgekehrt, wenn die Marie ihre Schuldverschreibung hat mit 6% weiterhin, aber auf dem Markt wird es 7% geben, wäre dann Maries Schuldverschreibung genauso viel wert wie vorher, oder wäre es jetzt wertvoller oder wertloser geworden?
Wertloser.
Wertloser, genau, du hast es schon richtig verstanden. So, und jetzt müssen wir nur irgendwo ein Ventil finden, wo wir dieses wertvoller oder wertloser werden rauslassen können. Und das schauen wir uns im nächsten Schritt an.
Meine Frage wäre dann, warum jetzt bei dem Beispiel von Steven, warum sie nicht wartet und er später diese Schuldverschreibung kauft, wenn sie dann noch die Möglichkeit dazu hat? Weil dann kann sie sich ja wieder günstiger bei der Bank Geld holen, falls sie nicht genug hat, um sich die Schuldverschreibung zu kaufen.
Das ist grundsätzlich eine völlig richtige Überlegung. Das Problem ist nur, dass wir ja gerade festgestellt haben, dass sich der Wert der Schuldverschreibung ändert. Ja, wenn die wird ja wertvoller. Und die Frage ist, um wie viel wird sie wertvoller? In einem idealen Markt, und da sind jetzt diese Märkte, was die Preisfindung angeht, nicht so weit weg davon. In einem idealen Markt wird sie um genau das wertvoller, was der Abstand ist zwischen dem Schuldverschreibungszins und dem Marktzins. Das heißt, du kannst da kein Schnäppchen machen.
Also ist es dann letztendlich, wenn man es kauft, immer angepasst?
Nein, ist es nicht, weil du ja, wenn du das später jetzt kaufst von der Marie, dann musst du diesen höheren Kaufpreis bezahlen, das heißt, du hast einen niedrigeren Anlagezins. Eine niedrigere Rendite, ja, weil du zwar weiterhin die 6% kriegst auf diesen Kreditbetrag, aber du musstest mehr als den Kreditbetrag bezahlen, um das zu bekommen, weil die Zinsen auf 5% runter waren. Kriegst aber als Rückzahlung nur wieder den Kreditbetrag. Das heißt, du verlierst was von deinem Kaufpreis. Dagegen rechnest du, was kriegst du an Zinsen. Und dann kommst du eigentlich auch drauf, dass du halt diese 5% haben wirst. Als Erwerber dieser Anleihe. Das heißt, du machst diese Marktbewegung, diese Entwicklung des Marktzinses, dieses Auf und Ab, das machst du mit. Und für die Marie wäre das eben ganz schön, wenn die Zinsen fallen würden, weil dann ihre Anleihe wertvoller wird. Sie hat 10.000 Euro gegeben, um sie zu erwerben, und kriegt dann vielleicht 11.000, wenn sie verkauft. Und hat in der Zwischenzeit schon immer die 6% Zinsen kassiert. Ich rufe noch mal kurz in Erinnerung, was wir hoffentlich noch, oder was wir hoffentlich gelernt haben, bevor wir in die Pause gegangen sind, nämlich, dass es einen Marktzins gibt, der sich bildet aus Angebot und Nachfrage, und dass dieser Marktzins abweichen kann von dem Zinssatz, der auf dem Schuldschein draufsteht. Soweit alle okay und dabei? Gut. Jetzt müssen wir uns Folgendes überlegen. Marie, darf ich dich weiterhin missbrauchen?
Aber natürlich.
Vielen Dank. Marie, die Elisabeth hat jetzt ja bei dir mal so angeklopft und gesagt, wie schaut denn das aus, darfst du deine Schuldverschreibung verkaufen? Auf deine Schuldverschreibung stehen 6% drauf. Und jetzt hast du aber von deiner Bankberaterin, von der Ronja, gehört, dass die Zinsen fallen werden. Ja, dass demnächst bloß noch 5% gibt. Wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt für dich, Marie, lukrativ, das an die Elisabeth zu verkaufen zu deinem Einstandspreis, den du gezahlt hast für die Anleihe, wenn du weißt, dass demnächst die Elisabeth nur noch 5% kriegen würde bei jedem anderen, würdest du ihr dann sagen, mal vergabe ich zu meinem Einstandspreis die 6% an sie?
Nein.
Ja, gut, und warum nicht? Du würdest dann nur noch 5% kriegen und die 6% hättest du verkauft, ja, sozusagen. Charlotte, du bist jetzt frisch gestärkt mit Joghurt oder was auch immer das war. Würdest du sagen, das Papier, das die Marie in der Hand hält, das wird wertvoller, weil 6% draufstehen, wenn die Zinsen auf dem Markt nach unten gehen? Nicht? Also musst du mal was essen davon, damit das hilft, ja? Damit der Kopf auf Turbo geht. Überlegt es euch mal. Ihr habt etwas, das bringt euch 6%. Ja, Ronja?
Hat Charlotte ja oder nein gesagt?
Charlotte hat gesagt, nein, es wird nicht wertvoller. Jetzt überlegen wir uns das einmal. Du hast, welcher angenehme Zustand für euch, gell? Aber es hilft halt natürlich nichts, wenn ich eher stumm bin. Die Cara Maria hat eine Anleihe, 10.000 Euro hat sie dafür gezahlt. Sie kriegt 10.000 Euro auch zurückgezahlt und da stehen dann 6% Zins drauf, das heißt, sie kriegt im Jahr 600 Euro Zinsen. So, und jetzt wäre die Alternative zu Ihrer Anleihe eine, die im Moment gerade frisch ausgegeben wird, weil die Marina Geld braucht für den Urlaub, 10.000 Euro zu 5% Zinsen. Welche von den beiden Anleihen ist wertvoller? Michelle, was darfst du sagen? Welche Anleihe würdest du lieber kaufen? Die von der Cara, 10.000 Euro 6% Zins, oder die von der Marina, 10.000 Euro 5% Zins? Die mit den 6%, die ist wertvoller. Ja? So, Cara und Marina. Jetzt kommt der Julius bei euch vorbei und sagt, ich will Geld anlegen, ich will eine Anleihe kaufen. Wir wissen von der Ronja, dass im Moment auf dem Markt der Zinssatz 5% ist. Jetzt gibt es die Möglichkeit, er kann die Anleihe kaufen, der Julius von der Marina. Da kriegt er auch 5% auf die Anleihe. Oder er kann die Anleihe von dir kaufen, Cara, mit 6%. Wäre das jetzt vernünftig und richtig, dass beide Anleihen das gleiche kosten? Dass der Julius, egal welche Anleihe er kauft, er immer nur 10.000 Euro kauft. Zahlt, Entschuldigung. Marina, wärst du mit 10.000 Euro zufrieden, wenn du eine Anleihe hast, 5% und Marktzins ist 5% und 10.000 Euro ist die Anleihe? Wäre für dich dann die Welt in Ordnung?
Ich glaube schon, ja.
Ja, genau. Weil du könntest ja nicht mehr und nicht weniger kriegen, als der Marktzins ist. Und genau das steht halt zufälligerweise auf deiner Schuldverschreibung drauf. Cara, wie schaut es bei dir aus? Auf dem Markt gibt es nur 5% und der Julius will jetzt von dir die 6% der Anleihe kaufen. Sagst du dann, ja, mein, du kriegst zu meinem Einstandspreis von 10.000 Euro, auch wenn jetzt der Marktzins niedriger ist und meine Anleihe einen höheren Zins hat? Ne, ne? Was darfst du dann sagen zum Julius?
Ja, das fordert, was ja eigentlich nicht der Marktzins war, richtig, müsste er eigentlich auch dann mehr bezahlen, also mit 10.000 sogar mehr, oder?
Sehr gut. Wir haben jetzt plötzlich erkannt, wo das Ventil liegt. Nämlich, diese Anleihen werden nicht immer zum gleichen Preis geh- und verkauft, sondern der Preis, zu dem die geh- und verkauft werden, der richtet sich nach der Differenz zwischen dem Marktzins und dem Zinssatz auf der Anleihe. Und das über die Jahre der Laufzeit. Das heißt, wenn du die gleiche Differenz hast bei, oder bleiben wir bei meinem konkreten Beispiel, ja, du hast eine Anleihe, die 6% hat und der Marktzins ist 5%. Wenn die Anleihe eine Restlaufzeit hat von 2 Jahren, dann musst du zweimal dieses 1% Differenz ausgleichen. Wenn die Anleihe eine Laufzeit hat von 10 Jahren, dann musst du 10-mal dieses 1% Differenz ausgleichen. Ja, und damit ist bei einer 10 Jahre, bei einer Anleihe mit 10 Jahren Restlaufzeit, ist dieser Aufschlag im Fall, dass sie wertvoller geworden ist, oder umgekehrt der Abschlag im Fall, dass sie wertloser geworden ist, weil wir auf dem Markt vielleicht 7 oder 8% Zinsen haben. Dieser Auf- und Abschlag ist bei der länger laufenden Anleihe größer als bei der kürzer laufenden Anleihe. Können wir das soweit nachvollziehen? Also die Cara würde ja, wenn sie an den Julius verkauft, dann gibt sie ja die Zinsen für die restliche Laufzeit auf und könnte dann ihr Geld nur noch zu dem aktuellen Marktzinssatz anlegen. Und dafür, dass sie diese Mehrverdienstmöglichkeit aufgibt, dafür wird sie vom Julius durch den Kaufpreis entschädigt. Und das heißt, der Kaufpreis liegt über dem Rückzahlungswert dieses Wertpapieres, weil er ja dieses 1% mehr an Zinsen kauft. Und für umso mehr Jahre ich diese Differenz habe, desto mehr muss die Prämie zahlen, die Cara, sein, die die Cara erhält vom Julius, weil sie ja dann so und so viele Jahre mehr diesen zusätzlichen Zins hergibt. Soweit alle dabei? Michelle, du schaust ein bisschen unzufrieden in die Welt, ja, zu mir rüber am Bildschirm. Kann ich dir irgendwie helfen?
Ja, ich habe gerade nur überlegt, was ist denn, wenn man zum Beispiel eine Anleihe, die 10 Jahre hat und man kauft sie für 5% und dann geht aber der Marktzins so für 8, also auf 8% oder so und du hast trotzdem noch deine 5%. Kann man da irgendwie wieder aussteigen und sagen, ich weiß nicht?
Kannst du, indem du sie verkaufst, aber du wirst dabei einen Verlust machen gegenüber deinem Kaufpreis. Ja? Du musst dann abwägen, was ist für dich die günstigere Position. Wenn du zum Beispiel ganz dringend Geld brauchst, dann ist der Verlust wahrscheinlich zu verschmerzen. Wenn du damit rechnest, dass die Zinsen noch weiter nach unten gehen, nach oben entwickeln werden, Entschuldigung, wir haben ja nach oben gesagt, ja, also, dann würdest du in der Zukunft noch mehr Geld verlieren als bis jetzt. Dann kann es auch interessant sein, das jetzt zu verkaufen. Wenn du sagst, ich brauche jetzt das Geld nicht und ich werde auch in Zukunft das Geld nicht brauchen, ja, weil das meinetwegen nur ein 100.000stel von meinem Gesamtvermögen ist, dann sagst du einfach, scheiße, die behalte ich die Anleihe und lass mir die bei Fälligkeit zurückzahlen, bevor ich da irgendwie einen Verlust eingehe. Weil du weißt ja, bei der Rückzahlung, da kriegst du auf jeden Fall wieder das, was versprochen war am Anfang, nämlich 100%. Da hast du bei der Rückzahlung hast du sozusagen kein Kursrisiko. Nur wenn du es unterwegs kaufst oder verkaufst, dann macht der Kurs irgendwelche Schwankungen. Okay? Weitere Fragen, Anmerkungen?
Kurz eine Zwischenfrage. Wenn ich das Geld ja in Aktien anlege, in den Aktienfonds, geht da der Zinssatz, oder spricht man überhaupt von dem Zinssatz, geht der automatisch hoch? Weil bei Anleihen haben wir darüber gesprochen, da bleibt der fest. Also da haben wir mal diese 5 oder 6% über die ganzen Jahre. Und bei Aktien ist es ehrlich, jetzt hast du verstanden, dass es dann irgendwie sich immer anpasst, oder ist es falsch?
Also, grundsätzlich Aktien sind ja ein Unternehmensanteil. Und das wisst ihr selber auch, dass die Chefs in den Unternehmen nicht pausenlos die Propheten des wahren Glaubens sind, sondern dass die auch mal ziemlich falsch liegen. Und das heißt, der Wert des Unternehmens, der geht rauf und runter. Und das wird an der Börse reflektiert, indem der Kurs des Unternehmens rauf und runter geht. Da ist es ganz normal. Da ist auch für eine Aktie ist das Einzige, was da fest ist, in welchem welchen Anteil du am Gesamtunternehmen erworben hast. Ja, alles andere ist variabel. Du hast wahrscheinlich bei deinem Unternehmen auch schon festgestellt, dass nicht in jedem Jahr gleich viel verdient worden ist, in den letzten 2 Jahren. Und das hat auch eine Auswirkung auf diesen Wert der Aktien. Deswegen ist das, sehen wir es als ganz normal an, dass der Aktienwert jeden Tag schwankt. Bei den festverzinslichen Schuldverschreibungen ist das, was wir eben lernen müssen, dass interessanterweise der Zinssatz auf dem Papier feststeht, aber dass der Wert trotzdem jeden Tag schwankt. Und da ist die Frage, warum? Ja, und genau deshalb, weil eben Angebot und Nachfrage auf den Märkten jeden Tag in einer anderen Konfiguration stehen und deshalb jeden Tag eine andere Marktrendite rauskommt und deshalb jeden Tag ein neuer Preis gefunden werden muss, zu dem es sich rentiert, für die Cara die Anleihe zu verkaufen, für den Julius die Anleihe zu kaufen.
Bei der Bank und sage, hier habt ihr 10.000 Euro und dafür kriege ich dann, also ja, die können dann einfach Schritt machen, was sie wollen und dann ist ein Vertrag da über 5 Jahre und ich kriege über die 5 Jahre die 5%.
Also genauso wie du Aktien kaufen kannst, kannst du auch Anleihen kaufen. Das funktioniert genau gleich. Im Normalfall würde man sagen, über die Börse. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, wie Banken dieses Geschäft vermitteln. Aber grundsätzlich kannst du Anleihen genauso kaufen wie Aktien. Das heißt, du kannst sie kaufen direkt über die Börse. Du kannst sie kaufen über einen Makler. Du kannst sie kaufen über eine Bank. Du kannst sie aber auch kaufen in Form eines Fonds, der in Anleihen anlegt. Bloß dann weißt du eigentlich nicht so genau, was habe ich da jetzt eigentlich genau gekauft.
Und der Unterschied ist dann einfach, dass bei Anleihen das sicher ist, dass ich meinetwegen die 5% bekomme. Und bei Aktien ist es eher unsicher, weil es dann immer von Unternehmen abhängig ist.
Da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Ja, es ist leider auch bei Anleihen nicht sicher, dass dein Geld immer genau das abwerfen wird, weil es nämlich sein kann, dass der Gläubiger der Anleihe pleite geht. Ja. Ihr habt vielleicht gehört, dass es bei Griechenland mal ein bisschen gehakt hat mit dem Rückzahlen von Schulden. Ja? Und das hat man auf verschiedene Art und Weise bereinigt. Man hat teilweise dann gesagt, die Gläubiger müssen verzichten auf einen Teil ihrer Forderungen. Das heißt, die haben vorher damit gerechnet, dass sie 10.000 Euro zurückkriegen, kriegen jetzt plötzlich nur noch 7.000 Euro zurück. Man hat teilweise gesagt, die Laufzeit wird gestreckt. Ja, du hast also als Schuldner da, vorher zurückzahlen müssen nach 4 Jahren. Jetzt wird die Laufzeit gestreckt. Dann kriegst du als Gläubiger dein Geld erst nach 10 Jahren zurück und so weiter und so fort. Ja. Weil ansonsten die Alternative gewesen wäre, dass Griechenland gar nichts zurückzahlen kann. Also sicher. Eine sichere Anlage oder die relativ sicherste Anlage, die ihr machen könnt, ist eine Schuldverschreibung der Bundesregierung zu kaufen. Aber es ist im Moment halt ziemlich beschissen, weil ihr da auch einen Verlust macht, nämlich einen schon am Kauftag. Ihr müsst nämlich am Kauftag von der Anleihe mehr Geld bezahlen, als ihr später zurückkriegen wird. Weil die Bundesregierung im Moment, weil wir ein riesiges Angebot haben an Geld und nicht so viel Nachfrage. Deswegen kann sich das die Bundesregierung im Moment erlauben, dass sie sagen, wir zahlen nicht Geld, sondern wir kriegen eins, wenn wir einen Kredit aufnehmen. Völlig pervers, ja, also versucht nicht irgendwie zu sagen, ja, das ist ja logisch oder sowas. Nein, das ist nicht logisch, das ist pervers. Ja, dass jemand, der sich Kredit leiht, Geld geboten bekommt dafür, dass er den Kredit nimmt. Ja, also Ronja, kannst du mal deine Eltern fragen, ja, wenn die zur Bank gehen und sagen, ich will ein Haus kaufen, ja, ob dann die Bank sagt, ja prima, da kriegst du Geld, damit du bei uns den Kredit aufnimmst. Käme überhaupt nicht vor, ja. Aber, weil international so viele Leute sagen, ich suche einen sicheren Hafen, und da gibt es nicht so ganz viele, einer davon ist die Bundesrepublik Deutschland. Deswegen gibt es wahnsinnig viele Leute, die sagen, ich will eine Anleihe von der Bundesrepublik Deutschland haben. Dann sagt die Bundesrepublik Deutschland, ja, so viel können wir jetzt auch nicht Schulden aufnehmen, ja, obwohl wir uns ja bemühen mit Corona und dem ganzen anderen Scheiß. Aber selbst wir können nicht so viel Schulden aufnehmen. Also was gebt ihr uns dafür, dass wir euch das Geld abnehmen? Und dann heißt es plötzlich, die Bundesrepublik Deutschland kann sich Geld leihen für 10 Jahre und hat jedes Jahr einen Negativzins von 0,5%. Und das rechnest dann halt hoch, ja, und dann hast du also auf 10 Jahre mal 0,5, dann hast du geschätzt eine Situation, wo die Bundesregierung 105 Millionen Euro bekommt von den Gläubigern und nur 100 Millionen Euro zurückzahlen muss. Ja, und die 5 Millionen Euro, da sagt der Scholz, das ist gut, das schiebe ich mir da in meinen Hosensack rein, ja. Also nicht in seinen persönlichen, so ist er nicht veranlagt, ja, aber das schiebe ich mal in meinen Hosensack ein, da haben wir einen tollen Profit gemacht für die Bundesrepublik Deutschland, damit, dass wir Schulden aufnehmen. Hä? Das muss ich erst einmal hinbringen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu bayerisch, verstehen mich noch alle. Grenzwertig, oder Kara? Gut, ich werde meine Hochdeutschkenntnisse mal wieder polieren und ein bisschen rausholen. Aber es sind solche emotionalen Momente des Lehrens, wo ich einfach abrutsche in meinen Heimatdialekt.
Aber warum nehmen die Schulden auf, wenn wir doch den Geld geben?
Na, halt auf. Die Bundesrepublik Deutschland hat pausenlos Schulden aufgenommen, spätestens seit 1967. Zwischendrin hat man mal irgendwas gehört von Haushaltsüberschuss, schwarze Null und sowas. Ja. Das hieß aber nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland keine Schulden aufnimmt. Es hieß nur, dass sie nicht zusätzliche Schulden aufnimmt. Denn, was nicht, Leopold, bist du noch da? Ah, da oben sicher die, grüß dich. Wie ist denn das, wenn die Bundesrepublik Deutschland so eine Anleihe zurückzahlen muss? Wie zahlten die das zurück? Hat die so viel Steuerüberschuss? Also nur mal, damit wir eine Hausnummer wissen, ja? Die Bundesrepublik Deutschland muss jedes Jahr so etwa, Pi mal Daumen, 200 Milliarden Euro Schulden zurückzahlen. Hast du irgendwas mitbekommen, dass die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren irgendwann einmal einen Haushalt gehabt hätte, wo 200 Milliarden Überschuss da waren an Geld, um das zurückzuzahlen?
Nicht, dass ich wüsste, wie
dem Namen Schulden aufkommt. Bingo! Leopold! Die Bundesrepublik Deutschland nimmt neuen Kredit auf, um den alten Kredit zurückzuzahlen. Ja, einen neuen Kredit, um den alten zurückzuzahlen. Das muss dann mal geben. Ja? Und das Schöne, was jedem Bundesfinanzminister, egal ob er früher Schäuble gewesen hat oder jetzt Scholz, was jedem Bundesfinanzminister das Herz wärmt, ist, die neuen Schulden kosten viel weniger für die alten. Ja, beziehungsweise eigentlich gar nichts, weil wir kriegen ja sogar noch Geld. Ja. Wie heißt dieses schöne Lied von den Toten Hosen, glaube ich, ist das, oder? Tage wie diese. Da Domex Finanzminister sei. Ich bin ein bisschen weggekommen von der Beantwortung von der Frage von der Ronja. Der Schuldner, Bundesrepublik Deutschland, leiht sich Geld. Er ist dringend angewiesen auf dieses Geld. Ja? Weil sonst könnte er die Altschulden nicht zurückzahlen und würde damit plötzlich zu einem der miserabelsten Schuldner werden, die es gibt. Ja? Kategorie Griechenland oder schlechter. Die leihen sich also fortlaufend Geld, sie brauchen welches. Aber es gibt auf der Welt so viel Geld, das händeringend nach Anlagen sucht, dass gar nicht ausreichend attraktive Anlagen da sind. Also Ronja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wem darfst du jetzt eher Geld leihen? Ja? Der Marina oder einem Penner am Münchner Marienplatz, der da sitzt mit seinem Hut davor? Darfst du jetzt wahrscheinlich eher sagen, leih der Marina. Ja? Also ich kenne jetzt nicht Marina so gut, ja, aber ich vermute mal so rein, dass du wahrscheinlich kreditwürdiger wärst, oder? Das heißt, du leihst nicht jedem Geld. Du suchst nach einer bestimmten Schuldnerqualität. Und da gibt es nicht beliebig viele. Ja, und deswegen kann sich der deutsche Finanzminister das leisten, dass er sagt, was zahlst du mir dafür, dass ich bei dir Schuldner werde? Wie gesagt, restlos pervers. Ja?
Die letzte Frage, was ist denn, wenn jetzt jeder Bundesbürger jetzt Anleihen von der Bundesregierung kaufen würde? Würde das irgendwann kippen und sie sagen, na super, jetzt können wir es irgendwie stemmen und es ist nicht mehr minus 0,5%, sondern wir können jetzt gleich plus 1 machen. Oder ist es einfach nicht im Ziel, sondern zu sagen?
Jeder rechnet damit, dass langfristig die Zinsen für die Bundesanleihen wieder hochgehen werden. Dass irgendwann die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich Zinsen zahlen muss und nicht bekommt. Nur darüber, wann das der Fall sein wird, streiten sich die Gelehrten. Ja, ich selber bin da immer ein bisschen pessimistisch gewesen. Ich hätte eigentlich schon längst damit gerechnet, dass das wieder in die Gegenbewegung geht. Lag aber völlig daneben. Also nehmt mich bitte nicht als Prophet für Geldanlagen. Ja? Bin da völlig inkompetent. Aber es ist sicher, dass es wieder hochgehen wird. Wenn wir historisch Zinsen anschauen, die die Bundesregierung schon mal bezahlt hat in der Vergangenheit, dann können wir zum Beispiel sehen, dass in den 1980er Jahren die Bundesregierung teilweise 9% bezahlt hat an Zinsen. Nicht bekommen, bezahlt. Pro Jahr. Ja? Jetzt sind wir bei minus 0,5. Diese 9%, die waren exotisch hoch. Die minus 0,5, die sind exotisch niedrig. Ein, in Anführungszeichen, normaler Zinssatz müsste eigentlich irgendwo so zwischen 4% und 6% sein. Ja, je nachdem, wie so die Geldversorgung auf den Märkten ist. Mit ausgelöst, dass die Bundesrepublik sich so billig Geld besorgen kann, hat das die Europäische Zentralbank. Ja, weil die zu den Geschäftsbanken sagt, bei mir kannst du dir eigentlich fast beliebig viel Geld besorgen zu 0% Zins. Und dadurch ist die ganze Zinslandschaft nach unten gegangen. Und davon hat die Bundesrepublik Deutschland profitiert. So, jetzt haben wir aber noch nicht weitergekommen bei dem Punkt, auf den ich eigentlich kommen wollte, nämlich dieses wertvoller und wertloser Werden von Anleihen. Wir haben das aus der Sicht von Julius vorher mal durchexerziert und haben gesagt, die Anleihe von der Janine, da ist der der Zinssatz auf der Schuldverschreibung identisch mit dem Marktzins, das heißt, wir zahlen dir auch nicht mehr, als sie dafür hat ausgeben müssen. Und auch nicht weniger. Bei der Marina haben wir gesagt gehabt, deren Anleihe hat einen höheren Zinssatz als das, was momentan auf dem Markt gilt. Deswegen kriegt sie mehr Geld als das, was sie dafür ausgegeben hat. Ja, zu dem Zeitpunkt, als die Marina das gekauft hat, vor ein, zwei Jahren, da war Marktzins gleich Schuldverschreibungszins gleich 6%. Jetzt ist der Marktzins nach unten gegangen, auf 5%. Dadurch ist die Anleihe von der Marina relativ wertvoller geworden. Und das musste Julius beim Kaufen ausgleichen, indem er einen höheren Preis bezahlt, indem er mehr Geld bezahlt als das, was er zurückerhalten wird vom Schuldner. Umgekehrt wären jetzt die Zinsen hochgestiegen auf dem Markt. Ja, weil meinetwegen viel Nachfrage da ist und wenig Angebot und dann klettert der Preis fürs Geld hoch. Und wir hätten jetzt 8% Zinsen. dann wäre die Anleihe von der Marina weniger wert geworden. Ja, weil dann könnte der Julius jetzt, wenn er aktuell was auf dem Markt kauft, würde er 8% kriegen. Wenn er das von der Marina kauft, kriegt er nur 6%. Das heißt 2% weniger. Und dann muss die Marina das ausgleichen, damit sie die Anleihe verkaufen kann überhaupt, muss sie nachgeben im Preis und sagen, dann mache ich es dir billiger, Julius. Und zwar um die restlichen Laufzeitjahre mal 2% mache ich es dir billiger. So als Hausnummer. Ja. Nina, du schaust mich skeptisch an. Kann ich nochmal irgendwo nachhaken? So, und damit haben wir jetzt eigentlich alles so beieinander, was wir brauchen. Ja, wir haben, jetzt muss ich mal meinen Bildschirm wieder teilen, auf der Folie 39. Wir haben einen sogenannten Nominalzins. Das ist der Zins, der also bezahlt werden muss auf den Kreditbetrag. Und das ist der bei einer Schuldverschreibung, der festgeschrieben ist. Dann gibt es aber einen Marktzinssatz, der kann davon abweichen. Und weil der Marktzinssatz davon abweicht, deswegen ändert sich der Kaufpreis dieser Anleihen laufend. Wenn der Marktzins vom Nominalzins nach unten weggeht, dann wird die Anleihe immer wertvoller, Schuldverschreibung. Wenn der Marktzins von dem festgeschriebenen Nominalzins nach oben weggeht, dann wird die Schuldverschreibung immer wertloser. Seid ihr soweit dabei? Ja, Kara? Achso, es war nur Daumen hoch. Okay, gut. So, dieses wertvoller, wertloser werden, das äußert sich dadurch, dass an jedem beliebigen Kauftag eben festgelegt wird, zu welchem Preis kann man diese Anleihe verkaufen. Wenn die wertvoller wird, dann geht das halt nach oben, der Betrag, und wenn die wertloser wird, dann geht halt der Betrag nach unten. So, und jetzt kommen wir auf den Begriff der Rendite. Die Rendite ist das Verhältnis von dem, was ich erhalte, zu dem, was ich dafür einsetzen musste. Erhalten durch den Zinssatz, der da festgeschrieben ist. Ja? Egal wie sich der Marktzins verändert, ich bekomme ja immer nur diesen festgeschriebenen Zinssatz. Aber der muss ins Verhältnis gesetzt werden zu dem, was ich ausgeben musste dafür. Und das ändert sich ja je nachdem, wie der Kaufpreis ist. Kann also sein, dass ich die 6% Rendite ins Verhältnis setzen muss zu 10.000 Euro Kaufpreis. Es kann sein, dass ich die ins Verhältnis setzen muss zu 12.000 oder dass ich den Nominalzins ins Verhältnis setzen muss zu 10.000 Euro Kaufpreis oder dass ich ihn ins Verhältnis setzen muss zu 12.000 Euro Kaufpreis oder zu 8.000 Euro Kaufpreis. So, und wenn ich jetzt diese 6% Rendite aus dem Nominalbetrag der Anleihe, also aus 10.000 Euro, das sind also 600 Euro, ja, 6% pro Jahr aus 10.000 sind 600. Wenn ich diese 600 Euro immer bekomme und ich setze die ins Verhältnis einmal zu 8.000 Euro Kaufpreis und einmal ins Verhältnis zu 12.000 Euro Kaufpreis. Wo ist denn dann meine Rendite größer? Bei den 8.000 oder bei den 12.000? Franziska, was sagst du?
Durch Kaufpreisbeträge und dann kommt ja die größere Zahl raus, wenn man den Kaufpreis von 8.000 nimmt. Also da hat man die höhere Rendite.
Genau richtig erkannt. Ja? Ein absinkender Kaufpreis erhöht die Rendite einer Schuldverschreibung. Ein ansteigender Kaufpreis senkt die Rendite einer Schuldverschreibung. Auf die Art und Weise kann die Rendite eines Wertpapieres angepasst werden an den Marktzins. Der Marktzins ist das, was darüber entscheidet, wie groß denn die Rendite einer Schuldverschreibung sein wird. Dann kriege ich halt so eine Differenz raus zwischen dem Marktzins und der Nominalverzinsung des Wertpapiers. Und diese Differenz, die muss halt ausgeglichen werden über den Kaufpreis. Und die Differenz fällt umso größer aus, für je mehr Jahre Restlaufzeit ich das tun muss. Restlaufzeit nochmal zum Begriff. Die Elisabeth leiht sich heute Geld über so eine Schuldverschreibung für 10 Jahre. Dann hat sie heute eine Restlaufzeit von 10 Jahren. Wenn wir uns dann im Jahr 2023 wiedersehen, Elisabeth, und ich frage dich nach deiner Anleihe, dann hat die nur noch eine Restlaufzeit von 8 Jahren. Das ist immer also die Zeit von jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo sie zurückgezahlt wird. Das nennt man die Restlaufzeit. Gut.
Ist es dann auch so, dass am Ende aber der Käufer dann wirklich den vollen Wert der 10.000 Euro auch zurückkriegt von der ersten Person, die das Ganze initiiert hat und gefordert hat?
Derjenige, der am Ende diese Schuldverschreibung in der Hand hält, der kriegt von dem Schuldner den Betrag zurück, der auf der Schuldverschreibung draufsteht, egal zu welchem Preis er das gekauft hat. Das heißt, wenn er das für 8.000 Euro gekauft hat, kriegt er trotzdem 10.000 Euro zurück. Wenn er es für 12.000 Euro gekauft hat, kriegt er trotzdem nur 10.000 zurück. Ja? Diese Differenz, die macht ja dann diese Anpassung aus zwischen dem Nominalzins der Anleihe und dem Marktzins zum Zeitpunkt des Kaufes und damit auch diese Renditedifferenz aus. Deswegen habe ich vorher dieses Beispiel gebracht. Bundesregierung heutzutage könnte sich 100.500.000 Euro Kredit leihen auf 10 Jahre, 100 Millionen Euro Kredit leihen für 10 Jahre und müsste dann im Moment bekommen 100.500.000 Euro, ja, dann wären das diese 0,5%. Ziehen wir mal 10, dann müssten es eigentlich dann 105 Millionen sein für 10 Jahre. Und zurückzahlen müssen sie aber nur die 100 Millionen, für die sie auch die Urkunde ausgestellt haben. Ich weiß, dass das ein bisschen kompliziert ist, aber ich gehe davon aus, dass ihr im Laufe eures Lebens auch in Vermögenssituationen geraten werdet, in denen ihr als Geldanleger auftretet. Und dann solltet ihr eigentlich schon verstehen, wie denn eigentlich so ein Anleihemarkt funktioniert. Und es ist auch so, dass ihr aus der Entwicklung des Anleihemarktes für eure Unternehmen später rauslesen könnt, ist es sinnvoll, dass ich mir einen Kredit jetzt besorge oder später? Oder ist es sinnvoll, dass ich mir jetzt einen Kredit zu festen Zinsen besorge oder soll ich das noch variabel verzinst lassen, weil ich damit rechne, dass die längerfristigen Zinsen nach unten gehen und ich das dann auf einem niedrigeren Niveau festschreiben kann? Das sind die Überlegungen, die ihr da praktisch rausziehen könnt aus dem, was wir uns da jetzt theoretisch überlegen. So, jetzt haben wir so ein bisschen was über diesen Wertmechanismus gelernt. Ja? Und beim nächsten Mal lernen wir dann was darüber, wie das denn überhaupt mit diesem Wert der Anleihen aussieht. Indem wir mal einen Zinssatz, der uns genannt wird, zerlegen in seine Bestandteile und schauen, was bleibt denn da dann eigentlich unterm Strich übrig.